Das
wird also in diesem Semester nochmals über Wahrheit gehen. Im vergangenen Semester, ich sehe einige von Ihnen, die schon hier waren und andere neue Gesichter. Vergangenen Semester habe ich diese Vorlesung mit Schwerpunkt auf Frege und Wittgenstein vorgetragen. Sie können den Inhalt in einer Übersicht im Web sich durchsehen. Für diejenigen, die das noch nicht wissen, die Adresse ist timaios.philo.at/wiki, W-I-K-I. Das reicht dann schon, dann kommen Sie zur Hauptseite dieser Webplattform, die eine Plattform für kooperatives Schreiben im Prinzip ist. Sie können nicht nur lesen, sondern auch mitgestalten an dieser Stelle. Ich werde das vielleicht nach Ostern noch mal kurz vorstellen. Ein bisschen davon, also ein bisschen etwas von der Mitgestaltung ist im vergangenen Semester auch geschehen, wenn noch nicht allzu viel. Ich habe die erste Vorlesung, wenn Sie da genauer was wissen wollen darüber, die erste Vorlesung im vergangenen Semester, also Beginn des Studienjahres, habe ich über dieses Thema E-Learning angelegt. Im Nachhinein bereitet mir das ein bisschen Bauchweh, weil die Vorlesung ist angekündigt worden eben als das Problem der Wahrheit. Die wird gestreamt am Internet und in der Audiothek, Philo.at, kann ich Ihnen vielleicht auch gleich zeigen, zum Download zur Verfügung gestellt. Der Punkt ist jedenfalls, ich habe die erste Stunde dieser Vorlesung über E-Learning und die Probleme des E-Learnings geredet. Dieses Problem der Wahrheit ist aber mittlerweile einer der Renner auf der Audiothek und ich möchte gar nicht dran denken, wie viele Enttäuschungen ich damit produziere, dass die Leute glauben, sie erfahren jetzt was über Wahrheit und in Wirklichkeit erfahren sie was über E-Learning. Sie werden einerseits hier an dieser Stelle Audiothek Philo.at eine ganze Reihe von Angeboten haben an unter Downloads zum Beispiel, das ist das, was ich Ihnen hauptsächlich zeigen wollte, gibt es die Vorlesungen, das sind nicht nur meine, das sind auch andere von Richard Heinrich, von Manfred Fühlsack und wie gesagt, zum Kant ist der All-Time-Favorite mittlerweile über 1000, aber zu meiner großen Bestürzung hat die erste Vorlesung zum Problem der Wahrheit ebenfalls schon 558 Downloads erreicht. Das heißt, das Thema ist durchaus interessant. Wenn Sie jetzt hier im Rahmen unserer Vorlesung die Sache weiter verfolgen wollen, dann gehen Sie an der Wiki-Seite zur Lehrveranstaltung. Und hier habe ich den Link über diese Wahrheitsvorlesung. Ich habe Ihnen die Adresse, die dann immer, Günter Friesinger macht das relativ rasch, eigentlich schon am nächsten Tag, also spätestens am nächsten Tag zur Verfügung steht für das dokumentierte Archive-Ton-Dokument der Vorlesung, habe ich Ihnen hier reingetan. Hier haben Sie also die Vorlesungen des vergangenen Semesters und das werde ich natürlich werde ich weitermachen. Sie haben hier eine Seite Annäherungen. Da habe ich nicht kurze Zeit verwendet im vergangenen Semester, um an das Thema mich heranzuarbeiten. Insbesondere habe ich dazu verwendet eine noch immer aktuelle Debatte über Hirnforschung und Freiheit und habe damit versucht, die allgemeine sozusagen in Themenstellung, das, was daran interessant ist, wie man damit philosophisch umgeht, vor allem auch im Kontrast zu anderen Wissenschaften deutlich zu machen. Das hat dann eben zu Frege und Wittgenstein geführt, das können Sie sich so anschauen, und als letztes zu Tarski. Tarski habe ich in der letzten Sitzung, Vorlesung des vergangenen Semesters kurz behandelt und ich werde heute wiederum das aufgreifen, werde damit weiterarbeiten. Der Plan dieser zweiten Vorlesung ist in etwa der, dass ich Ihnen also einiges erzähle über den Ansatz von Tarski und in Folge dazu dann einige Highlights aus der US-amerikanischen Diskussion und also eigentlich analytischer Philosophie-Diskussion über diesen taskischen Ansatz im Zusammenhang mit Wahrheit etwas sagen werde. Dass die Stichworte dazu sind Michael Dummett, Hartree Field und Hilary Putnam, sind drei sehr prominente Philosophen der USA. Dummett ist Brite, die reagiert haben auf das, was Tarski vorgeschlagen haben und das weiterentwickelt haben. Das ist der zweite Punkt, den ich besprechen werde. Der dritte Punkt ist dann der, das ist zu sehen im Zusammenhang mit der gesamten Jahresplanung. Ich werde dann einen Switch machen. Ich habe begonnen und werde das jetzt eben als nächstes auch fortführen mit einer sprachphilosophisch-analytischen Ausrichtung im Zusammenhang mit Wahrheit und bin Ihnen mehr oder weniger auch schuld Ihnen einen Blick auf die Wahrheitsdebatte in der sogenannten traditionellen europäischen Philosophie, Continental Philosophy, zu geben. Ich werde also an der Stelle einiges über Wahrheit bei Hegel, Wahrheit bei Nietzsche, Wahrheit bei Husserl und Heidegger Ihnen sagen. Das wird nicht diese Art von Schwergewicht haben, wie es mit der Sprachanalyse ist. Das werde ich werde es sozusagen versuchen, ein bisschen flotter zu machen. Es ist aber für unsere philosophische Umgebung wichtig und notwendig, das eben so zur Kenntnis zu nehmen und an dieser Stelle also einen Blick darauf zu haben, was in den weniger analytisch, sondern sagen wir mal postmodern, dekonstruktivistisch, nietzscheanischen philosophischen Lagern mit Wahrheit verbunden wird. Das wird ein Zwischenschritt sein, nachdem ich nochmal zurückkommen werde zu Wahrheit und sprachphilosophischem Aspekt und die Brücke, die Konstruktion, die ich hier verwenden werde, ist wiederum Anknüpfung an Tarski und zwar in doppelter Weise. Es gibt da eine Person, die sich einfach anbietet als jemand, der die Reaktion der traditionellen europäischen Philosophie auf Sprachanalyse und insbesondere auch auf Tarski exemplifiziert auf eine, sagen wir, vorbildliche, scheint mir, Art und Weise. Und das ist Ernst Tugendhat. Ernst Tugendhat hat nicht nur eine sehr bekannte Vorlesung Einführung in die sprachanalytische Philosophie geschrieben, sondern er hat auch an zwei Stellen ausführlicher auf Tarski Bezug genommen. Und das ist deswegen interessant, weil ein sehr früher Artikel von Tugendhat zu Tarski noch aus der Zeit stammt, bevor Tugendhat sein Bekehrungserlebnis, wenn ich das so sagen will, gehabt hat. Tugendhat ist hat habilitiert, das sollte ich vielleicht dazu sagen, mit einer Arbeit über Husserl und Heideggers Wahrheitsbegriff. Er kommt aus der Tradition, hat in Freiburg studiert, ist nach Freiburg, um bei Heidegger zu studieren, hat Heidegger gehört, hat dann habilitiert bei einem anderen Professor in Freiburg, Karl Ulmer, der dann nach Wien gekommen ist übrigens, der eine Zeit lang in Wien Ende seines Lebens Professor war, hat also habilitiert über Husserl und Heidegger, hat damals schon, sagen wir mal, sehr präzise und sehr genau philosophisch analysiert, worum es da bei Husserl und Heidegger geht. Also diese Habilitation ist auch eine ziemlich markante Heidegger-Kritik über Heideggers, also gegen Heideggers Wahrheitsbegriff, aber noch in der internen Entwicklung der Sprache, also der in dem Fall phänomenologischen Schule, und hat in diesem Zustand quasi sich auch mal, da nun schon mal bei Wahrheit war und entsprechend interessiert war, sich beschäftigt mit dem Arbeiten von Tarski über den Wahrheitsbegriff und ist da zu einem ziemlich sozusagen abwartend negativen Schluss gekommen und hat gesagt, na, eigentlich kann man mit dem nicht so viel anfangen, das ist doch mehr eine separate Geschichte, die nicht für die Philosophie interessant ist. Dann ist er war, also Tugendhat war dann Professor in Heidelberg und hat ein Gastjahr in, ich denke, es war die University of Minnesota oder sowas in den USA gemacht, in den, weiß ich nicht ganz genau wann das war, späte 60er Jahre würde ich sagen, vielleicht Anfang 70er Jahre, und hat dort jedenfalls sprachanalytische Philosophie kennengelernt und hat sich zu der Auffassung weiterentwickelt, dass also viele Wissenschaft, viele philosophische Fragen, die ihn beschäftigen, sprachanalytisch besser zu behandeln sind. Die Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie enthalten eine sehr ausführliche Abrechnung unter Anführungszeichen mit Husserl, mit den Theorien, die er zunächst mal sozusagen vertreten, gelernt und vertreten hat. Und in diesem Zusammenhang hat er dann etwas später auch noch einmal seine Einstellung zu Tarski thematisiert und revidiert. Das finden Sie in kleinen Büchlein Logische Propedeutik, das er geschrieben hat, zusammen mit Ursula Wolf. Da gibt es ein Kapitel über Wahrheit, in dem er sich nochmal selber revidiert und in dem er deutlich macht, warum er nun tatsächlich Tarskis Ansatz als für sehr, sehr wichtig erachtet. Das wird also für mich die Klammer sein, nochmal aus der Beschäftigung mit der Continental Philosophy europäischen Zuschnitts mit Hilfe von Tugendhat auf Tarski zurückzukommen und zu zeigen, was daran sozusagen rezipiert worden ist als interessant. Wobei ich Ihnen schon jetzt, also schon am Anfang, nicht nur einfach Tarski referieren werde, sondern auch ein bisschen schmackhaft machen, wenn ich das so sagen darf. Und dann gibt's noch einen weiteren Punkt, der wird das Ende oder fast das Ende der Vorlesung sein. Es gibt innerhalb der analytischen Tradition einen Philosophen, der wesentliche Ideen der taskischen Wahrheitsdefinition aufgegriffen hat und umgesetzt hat in eine äußerst attraktive philosophische Konzeption ganz insgesamt. Und das ist Donald Davidson, der die wichtigsten Sachen von ihm sind niedergelegt in Truth and Interpretation. Donald Davidson hat den Impuls der taskischen Denkweise aufgegriffen und hat daraus etwas gemacht, was die letzten 25 Jahre, kann man sagen, die US-amerikanische, englische Diskussion in der theoretischen Philosophie maßgeblich geprägt hat. Davon wird die Rede sein. Nicht nur die Diskussion in der analytischen Philosophie, sondern auch in der sozusagen Wende zur postanalytischen, postmodernen Philosophie. Richard Rorty hat in seinen Büchern, also zum Beispiel Contingency, Irony, Solidarity, hat er explizit sich zurückbezogen auf Donald Davidson als jemand, der es ihm möglich macht, die Philosophieauffassungen, die Rorty vertritt und die etwas mit, es ist schwer zu sagen, ohne in allzu starke Klischees zu verfallen, die also etwas mit einer mehrstimmigen, nicht dogmatischen von Literatur und Mehrfachkulturen bestimmten Philosophie zu tun haben. Das leitet er auch her und versucht er plausibel zu machen aus einer Interpretation von Davidson. Und diese Davidson-Interpretation von Rorty werde ich am Ende auch nochmal ansprechen. Und als letztes, da muss noch auch ein bisschen Platz sein dafür, werde ich dann als den als jemanden, der in, eben aus dem amerikanischen Kontext unter diesen Voraussetzungen mit Wahrheit etwas zu tun hat, werde ich noch Robert Brandom kurz ansprechen. Aber das ist weit, weit im Sommer schon, sozusagen am Ende des Semesters. Das lasse ich jetzt einmal einfach bei der Namensnennung. Die Frage, die an der Stelle oft kommt, ist, wie kriegt man einen Schein für diese Vorlesung? Ich mache am Ende eine schriftliche Prüfung, die darin besteht, dass Sie einen Text kriegen, den Sie interpretieren sollen. Der Text wird was zu tun haben mit dem, was ich hier vorgetragen habe. Wenn es für Leute von Ihnen erwünscht ist, können Sie auch eine mündliche Prüfung in der Sprechstunde machen, Ende des Semesters oder Anfang des nächsten Semesters. Das ist so allgemein der Rahmen. Das eine, bevor ich es zu Tarski bringe, sollte ich hier noch zeigen bei den Annäherungen. Ich habe Ihnen unten bei den Annäherungen so eine erste Literaturangabe gegeben. Sie haben hier ein paar Beiträge von mir, also was online ist. Sie haben hier die Stanford Encyclopedia of Philosophy, die einen sehr breiten Beitrag, breite Beiträge über Wahrheit erbringt. Sie haben das Papier von Tarski, über das ich eben dann gleich sprechen werde, haben Sie ihn als Hypertext am Web direkt zugänglich, auf Englisch allerdings. Sie haben hier eine Diplomarbeit über formale Wahrheitstheorien nach Tarski, die an der Universität Wien erstellt worden ist. Es gibt sicherlich eine ganze Reihe von weiteren Quellen. Sie können zum Beispiel, wenn Sie was ganz was Wichtiges finden, können Sie das da dazu schreiben. Auch das zeige ich Ihnen das nächste Mal, wie das geht. Vielleicht, damit wir heute mal einen gewissen inhaltlichen Sprung machen. Eine Sache, die sehr empfehlenswert ist, ist das eben erschienene, das ist ganz relativ neu, vergangenes Jahr erschienen, glaube ich, von Albert Wellmer, Sprachphilosophie, eine Vorlesung, ein bisschen in der Tradition von Vorlesungen, die Einführung in die analytische Philosophie von Tugend hat. Das ist eine sehr sorgfältig ausgearbeitete Berliner Vorlesung, die auch lange Passagen über Tarski enthält, im Surkamp-Taschenbuch Wissenschaft vorhanden. Gut, haben Sie zu diesen einführend technischen Bemerkungen etwas beizutragen, zu fragen? Dann gehen wir die Sache an. Wie soll ich das beginnen? Also noch einmal auch bei der Vorbereitung für diese Lehrveranstaltung ist mir deutlich geworden, wie interessant und zentral eigentlich Tarski im Zusammenhang mit Wahrheit ist, obwohl Sie ihn vermutlich, wenn Sie nicht schon sehr interessiert in eine ganz bestimmte Richtung waren, vielleicht noch gar nicht gekannt haben, den Namen hier das erste Mal hören und in jedem Fall nicht recht wissen, was Tarski mit Wahrheit, denn der Philosophie zu sagen hat. Das ist eine der Linien, die ich versuche durchzuziehen, auch in dieser Vorlesung, ein bisschen vergleichbar mit der sonderbaren Stellung von Frege, der als Mathematiker und Logiker auf der einen Seite sozusagen aus der Ecke der formalen Wissenschaften Handwerkszeug verwendet hat, den Funktionsbegriff insbesondere, um dieses formale Handwerkszeug einzubringen in Diskussionen über philosophische Themen und damit in der Philosophie insofern eine Revolution erzeugt hat, als er die formale Logik auf einen Stand gebracht hat, Frege jetzt, ganz allgemein hat sozusagen formale Logik auf ein Niveau gebracht, dass ein wirklicher Qualitätssprung im Vergleich zu 2000 Jahren Logik seit Aristoteles gewesen ist. Das wäre eine extra Vorlesung, das zu beschreiben. Das traue ich mich aber einigermaßen deutlich zu sagen. Die Logik hat mit Frege eine Raffinesse und eine Leistungsfähigkeit erreicht, die sie 2000 Jahre lang nicht gehabt hat. Und das kann man nun wirklich, wenn man will, einen großen Fortschritt nennen. Also die Leistungsfähigkeit von logischen Verfahren zur Analyse dessen, was wir in der Wissenschaft und auch in unserer gewöhnlichen Sprache machen, ist einen Quantensprung nach vorne gebracht worden durch Frege. Das hat in der Philosophie eine sozusagen starke Verwerfung erzeugt. Michael Friedman, US-amerikanischer Stanford, lebender Professor, der letztes Semester hier auch einen Vortrag gehalten hat, hat das sehr schön auch dargestellt. Er hat ein kleines Buch geschrieben, A Parting of the Ways, Carnap, Kassierer, Heidegger. Es gab 1933 in Davos ein berühmtes Treffen, in dem Kassierer und Heidegger aufeinander getroffen sind im Hinblick auf ihre Kant-Interpretation und Rudolf Carnap, der ein Vertreter des Wiener Kreises war, war dort auch offensichtlich anwesend. Ich nenne das deswegen, weil das ein schönes Orientierungsmerkmal ist für diese Verwerfungen. In der Philosophie ist seit Frege, ab Frege, ist dieses Moment stark geworden, dass man sagt, in der Logik haben wir jetzt diese Art von Fortschritt erreicht. Das sollten wir doch auch weiter spielen, nicht nur in die Logik, sondern auch in die Erkenntnistheorie, Metaphysik etc. Wir wollen eine wissenschaftliche Philosophie, wir wollen eine Philosophie, die nicht motiviert ist von den Kräften der kulturkonservativen bis faschistischen an dieser Stelle sozusagen Vertretern. Wir wollen, das war eine der wichtigen Botschaften des Wiener Kreises, nicht all des gesamten Wiener Kreises, eines Teils des Wiener Kreises, wir wollen die wissenschaftliche Weltauffassung, die gleichzeitig eine sozialistische bis sogar kommunistische Weltauffassung ist, in der Philosophie zum Durchbruch verhelfen. Elisabeth Nemmet, Kollegin von mir, hat über Neurath in dieser Richtung sehr viel gesprochen. Ich nenne es jetzt hier nur deswegen, um ein kurzes sozusagen Sittenbild, ein kurzes Genrebild zu geben, von dem, wie in der Philosophie zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts, ausgelöst von den formalen Innovationen von Frege, eine Richtung stark geworden ist, die gesagt hat, wir müssen die klassischen philosophischen Fragen auch auf diese Art und Weise formal korrekt wissenschaftlich behandeln. Das ist sozusagen zu einem frühen Höhepunkt gebracht worden durch Wittgenstein 1921 im Traktatus, eine in der gleichen Art und Weise rabiat wissenschaftsgläubige und rabiat metaphysische Position. Das wäre auch eine extra Vorlesung. Also es wird nichts anderes akzeptiert als Sätze der Wissenschaft im Traktatus. Die Welt ist das, was der Fall ist, und was der Fall ist, ist das, was man wissenschaftlich feststellen kann. Alles, was darüber hinaus geht, schöne, gemütvolle, komplizierte, reflektierende Theorien über was ist schön, was ist gut, was ist wahr, was ist Gott, was ist der Mensch, was ist Freiheit und so, werden sozusagen alles weggeschnitten, aber nicht einfach, darum sage ich rabiat metaphysisch. Die Besonderheit von Wittgenstein ist sozusagen eine unglaubliche Counterdependenz zu diesen Situationen. Seine Strategie, nur Wissenschaft zuzulassen, ist direkt verbunden mit der Counterstrategie zu sagen, in Wirklichkeit will ich damit den Bereich auch befreien, in dem sich die wirklich wichtigen Themen des Lebens diskutieren lassen. Und das sind nicht die Themen der Wissenschaft, das sind die Themen dessen, wie soll ich leben, oder auch die Themen des Schönen, der Religion. Die Schwierigkeit, der Nachteil ist nur, in demselben Maße, in dem ich draufkomme, dass das die wichtigsten Themen sind, komme ich auch darauf, dass ich eigentlich nicht drüber reden kann und darf, weil die Standards dessen, wie ich über etwas rede, sind im Traktat festgelegt als wissenschaftliche Standards. Das ist sozusagen ein spektakulärer Start gewesen, auch in diesen philosophischen Debatten. Und ich habe ein bisschen etwas davon im vergangenen Semester gesprochen, da Ihnen vorgestellt im Zusammenhang mit der Wahrheitstheorie des Traktatus, wenn Sie es genau interessiert. Da gibt es sozusagen Unterlagen im Wiki. Ich habe dann auch, soweit bin ich schon gekommen, darauf hingewiesen, dass eine der dieser grimmigen Verbote, die Wittgenstein an dieser Stelle ausgesprochen hat, war das Verbot, eine Sprache dazu zu verwenden, darüber zu reden, wie sich die Sprache auf die Welt bezieht. Das wäre der Fall, wie kommt man in die Situation, dass man reden möchte darüber, wie sich die Sprache auf die Welt bezieht? Na, ganz einfach, denken Sie an das Wahrheitsproblem. Das Wahrheitsproblem, wie Sie es vermutlich erkennen, wie es Ihnen vertraut ist, hat etwas damit zu tun, dass man fragen möchte, da habe ich jetzt einen Satz, da habe ich eine Behauptung und ich möchte wissen, ob die stimmt. Und wie kriege ich das heraus? Ich kriege es dadurch heraus, dass ich schaue, ob das auch wahr, ob der Satz wahr ist. Wann ist der Satz wahr? Der ist dann wahr, wenn die Verhältnisse so sind, wie es der Satz sagt. Wenn es so ist, wie der Satz es sagt, dann ist der Satz wahr. Das heißt aber, dass ich in dieser Überlegung einen Satz habe und gleichzeitig etwas und diesen Satz betrachte als etwas, als ein Zeichengebilde, sagen wir mal so, das sich auf etwas bezieht und worauf bezieht? Auf die Welt bezieht. Die Welt ist dasjenige, was verantwortlich ist dafür, dass man sagen kann, ein Satz ist wahr, und die Welt ist offensichtlich nicht die Sprache. Die Welt ist nicht sprachlich formuliert. Ich stehe zwar vor Ihnen als jemand, der spricht, aber ich bin nicht Sprache. Ne? Ich bin nicht sprachlich, sondern ich bin physisch. Ich bin etwas, was Materielles. Ne? Damit haben wir die Schwierigkeit, dass wir ganz unmittelbar aus den Intuitionen über den Wahrheitsbegriff, die wir mal mitbekommen, mit denen wir kommen, in eine solche Situation gebracht werden, dass wir sagen, da müssen wir also Folgendes machen, da müssen wir uns der Sprache bedienen, um über das Verhältnis eines Sprachausdruckes zur Welt zu sprechen. Und die Doktrin von Wittgenstein, die ich angesprochen habe, ist jetzt die, dass Wittgenstein sagt, nein, 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 diese Sonderregelungen, diese Extratouren von Sprache, die damit zu tun haben, dass man nicht nur eine Sprache hat, sondern auch eine Sprache hat, um über Sprache zu reden, also eine Sprache der besseren Art quasi, nicht? Klassisch heißt es zweite Ordnung, Second Order Language, eine Sprache, die uns in die Lage versetzt, darüber etwas zu sagen, wie sich die Sprache auf die Welt bezieht. Eine solche Sprache der besseren Art, das akzeptiere ich nicht, weil unter anderem das nicht wissenschaftlich, das ist an dieser Stelle nicht wissenschaftlich zu machen. Wissenschaftlich ist die Sprache, die uns erzählt, wie die Welt beschaffen ist. Eine Sprache, die sich darüber äußert, nicht wie die Welt beschaffen ist, sondern wie das Verhältnis der Sprache zur Welt beschaffen ist, wäre eine, sagen wir es im weitesten Sinn, eine Philosophensprache, eine reflektierte Sprache, eine Sprache, die eine Kapazität hat, die über die Beschreibung der Welt hinausgeht und die etwas darüber sagen kann, wie wir die Welt beschreiben. Also nicht einfach Sprache, die die Welt beschreibt, sondern Sprache, die etwas beschreibt, was damit zu tun hat, wie wir die Welt beschreiben können. Also die Bedingungen, unter denen wir die Welt beschreiben, würden in einer Sprache formuliert. Das ist nun so, dass das geradewegs und strikt gesprochen eines der zentralen Überzeugungsmuster der klassischen postkantianischen Philosophie ist, dass es diese Sprache gibt. Das heißt, im traditionellen Verständnis heißt es Transzendentalphilosophie. Transzendentalphilosophie ist nichts anderes als Philosophie, die sich nicht mit unserer Erkenntnis, sondern mit den Bedingungen der Möglichkeit unserer Erkenntnis beschäftigt. Das ist die Formulierung von Kant. Kant hat das noch nicht sprachphilosophisch formuliert, aber das lässt sich sehr leicht sprachphilosophisch reformulieren. Ich habe es gerade getan. Eine Sprache, die sich damit beschäftigt, unter welchen Umständen unsere Sprache sich auf die Welt bezieht. Also in der Tradition, in der das Wiener Institut und die europäische Philosophie steht, ist es einfach Standard, dass Philosophie sich diese Kapazität und diese Qualifikation herausnimmt, der Sprache der besonderen Art, eine Sprache, die eben zu tun hat mit den Bedingungen, unter denen wir Sprache im erkenntnistheoretischer Absicht verwenden. Und Wittgenstein, das ist jetzt eine Formulierung, die ich recht bringen kann, Wittgenstein ist einerseits strikt antitranszendentalphilosophisch, weil er eben sagt, so eine Sprache kann es nicht geben, weil dann würde es zwei Sprachen geben, das habe ich noch nicht so deutlich gesagt. Die eine der leitenden Motive von Wittgenstein im Traktat besteht darin, dass er sagt, ich möchte ein für alle Mal die Logik der Sprache definieren. Ich möchte herausfinden, unter welchen Bedingungen können wir sinnvoll sprechen. Das muss ein Set von Bedingungen sein. Wenn ich diesen habe, dann habe ich sozusagen Vernunft definiert. Dann habe ich das Prinzip von Wissenschaftlichkeit und Vernunft definiert. Das tut er auch in der These 6 seines Traktatus. Die allgemeine Form des Satzes, das ist gleichzeitig die allgemeine Form von dem, was sinnvoll gesagt werden kann, schaut aus wie Traktat Nummer 6. Sie können es sich anschauen, Sie werden daraus nicht sehr klug werden. Aber die Idee ist, dass das hier drinnen ist. Und das ist alles das, was Sprache sein kann. Und darüber hinaus kann Sprache nicht noch was machen, insbesondere kann Sprache nicht darüber Auskunft geben, wie sie es selber schafft, auf die Welt sich zu beziehen. Der Punkt von Wittgenstein ist in einer Weise eindeutig. Nicht? Wenn wir es einmal geschafft haben, zu sagen, was Sprache alles ist, dann können wir nicht noch hinter die Sprache zurück und mit der Sprache etwas darüber sagen, wie es die Sprache schafft. Nicht? Das ist die Schwierigkeit vom Wittgenstein in dieser doppelten Schroffheit. Das ist selber eine Aussage auf dem Level von Transzendentalphilosophie. Das ist ein Anspruch, der etwas darüber sagt, was Sprache kann, und zwar mit Sprache, aber auch gegen die Regeln dessen, was Wittgenstein als Sprache akzeptiert. Das ist der Grund, warum er sich auch so spektakulär dann in Widerspruch verwickelt am Ende, indem er sagt, ihr müsst zwar mir folgen, ich sage euch alle diese Sachen über das, was Sprache darf und was Sprache nicht darf, das sage ich euch mit der Sprache, aber nachdem ihr das alles verstanden habt, dann vergesst alles, was ich gesagt habe, weil ihr müsst es vergessen, weil es kann sich nicht ausgehen. Es kann sich nicht ausgehen, dass ich euch das sprachlich gesagt habe. Okay, der Grund, ich verwickle mich immer wieder gerne in die Darstellung dieser Zusammenhänge, lass es darum, aber hier, aber es gibt einen Grund, warum ich das jetzt hier nochmal so in Erinnerung gerufen habe, weil bis zu die nächsten 10 Jahre nach der Publikation des Traktatus war im Diskussionszusammenhang des Wiener Kreises damit auch sozusagen eine gewisse Verschrecktheit, eine gewisse Gläubigkeit. Man hat also gesagt, naja, wirklich, das kann nicht gehen. Ein gewisser Schock und so ein Problem wie das Wahrheitsproblem ist in dem Zusammenhang als uninteressant oder als irgendwie off-limits für die Philosophie wahrgenommen worden, als etwas Metaphysisches, wovon wir loskommen sollten. Und hier ist jetzt der große Auftritt von Tarski. Tarski hat in dieser Arbeit, ich glaube 1933 ist das, hat er etwas vorgelegt, was er die semantische Wahrheitsdefinition nennt. Und diese semantische Wahrheitsdefinition, die operiert nun ganz explizit mit Mehrsprachen. Darüber habe ich auch schon ein bisschen was gesprochen. Das ist ein im vergangenen Jahr, nämlich das ist eine Stelle, die in der reichen wissenschaftlichen Literatur nicht über Tarski nicht oft zitiert wird, die ich aber als Einstieg sehr empfehle und sehr, sehr, sehr hilfreich finde aus der Grundlegung der wissenschaftlichen Semantik. Das ist ein anderes Ding als die semantische Konzeption der Wahrheit und die Grundlagen der Semantik. Aber da steht was drinnen. Man hatte nicht immer vor Augen, dass die semantischen Begriffe einen relativen Charakter haben, dass sie immer auf eine bestimmte Sprache bezogen werden sollten. Man war sich dessen nicht bewusst, dass die Sprache, über die man spricht, sich mit der Sprache, in der man spricht, keineswegs decken muss. Man hat die Semantik einer Sprache in der Sprache selbst betrieben und im Allgemeinen hat man sich so benommen, als ob in der Welt nur eine einzige Sprache existierte. Diese Voraussetzung, es gibt nur eine einzige Sprache in der Welt, lässt sich sozusagen mit zwei Bemerkungen ausführen. Die eine Bemerkung ist, man kann das als eine Spitze gegen den Wittgenstein nehmen. Ich frage nicht, ich denke eher nicht, dass es das ist, aber es ist in dem speziellen Fall, aber es ist instruktiv, es so zu sehen. Im Traktat gibt es eine Sprache, weil Wittgenstein an dieser Stelle sozusagen noch so stark in der philosophischen Tradition ist. Es gibt eine Vernunft, es gibt eine Sprache, es gibt eine Wissenschaft. Wir fangen es gar nicht damit an, also diese Art von Zersplitterung von unterschiedlichen Vernunftbegriffen, von inkommensurablen Sachen anzusehen. Philosophie hat etwas zu tun mit den Standards, die ein für alle Mal gelten. Und diese Standards, die ein für alle Mal gelten, muss man auch in einer Sprache festlegen können. Also insofern kann man das auch lesen als eine Attacke an das Programm, gegen das Programm, nur einen Set von Regeln zu haben, den man für die Wahrheitsfrage heranzieht. Ja?
Hat der Heidegger ein bisschen Klapp,
Hat
der Heidegger ein bisschen Klapp?
Das glaube ich.
Mit dem Durchstreichen und...
Nein, das glaube ich nicht.
Das
ist
gar nicht bekannt.
Ja. Das hat er zu der Zeit nicht gekannt. Also die Heidegger ist ungefähr zur selben Zeit, diese Sachen, die Vorlesungen vom Wesen der Wahrheit, waren auch frühe 30er Jahre, aber das war auch noch gar nicht gedruckt, also man kann das sogar direkt beantworten. Vom Wesen der Wahrheit von Heidegger, wo er so seine seine Wahrheitsauffassungen sagt, es ist 1940 gedruckt worden. Das ist also später als das. Randbemerkung zu diesem nicht nur eine einzige Sprache ist, dass man sagen könnte, und das ist eigentlich das Attraktive in dieser Tarski-Formulierung, es wendet sich gegen den Sprachchauvinismus, jetzt nicht gegen die, also Wittgenstein ist ja insofern zwar ein Vertreter einer einzigen Sprache, aber insofern kein Chauvinist, als er das derartig zuspitzt und ad absurdum führt, dass man am Ende nicht zu einem Chauvinismus, sondern zu einer Paradoxie kommt. Nicht? Es gibt aber einen Sprachchauvinismus und der Sprachchauvinismus, den wir alle zunächst mal haben, den ich mir für mich selber immer gerne so darstelle, dass wenn mich jemand nach meiner Telefonnummer fragt, ich die Wiener Vorwahl vergesse. Ja? Als ob es für alle Telefonnummern die gleiche Vorwahl gäbe. Ja? Und erst wenn mich jemand zurückfragt und sagt, aha, und eins vorher, komme ich drauf, dass wenn mir jemand sagt, wenn mich jemand fragt, was ist deine Telefonnummer, ich eigentlich meine Telefonnummer orten sollte im Bezugsfeld, sagen wir mal zumindest der österreichischen Regionalcodes und nicht so tun, als ob der Wiener Regionalcode, den ich in der Regel verwende, der einzige Code wäre. Es ist gut möglich, dass es eben dieselbe Nummer in unterschiedlichen Regionalcodes gäbe. Das ist ein sozusagen strukturanaloger Fall von dem, dass ich, wenn ich jetzt nicht von der Telefonnummer spreche, sondern wenn ich zum Beispiel spreche von sagen wir, billig, um nur irgendwas zu sagen, oder ein Häppchen oder ein günstiges Angebot oder ein gutes Essen oder sowas, dass ich natürlich billig verwende, wir werden gleich drauf kommen auch, dass es in einer Weise gar nicht anders geht, dass ich aber in einem mehrsprachigen Kontext so eine Sprachverwendung wie ist billig oder ist mir zu schwierig oder solche Sachen im Blick haben muss auf mehrere Sprachen. Das heißt, dass ich mitsehen muss, dass Leute gibt, die denselben Terminus verwenden in einem anderen Zusammenhang. Und die ebenso wie die Telefonnummer in einem anderen Kontextrahmen. Wenn Sie nichts anderes wahrnehmen von dieser Vorlesung, wenn Ihnen nichts anderes im Gedächtnis bleibt, als diese zentrale Sache, dass Wahrheit etwas damit zu tun hat, dass es mehr als eine Sprache gibt, dann bin ich schon fast glücklich, wenn Sie das bis zu Ihrem 50. Lebensjahr begleitet, dann können Sie damit, glaube ich, viel, viel machen. Der wichtige Punkt ist der, dass man aus diesem Slogan, würde man sagen, der hier schon mit drinnen ist, sehr zahlreiche, sehr unterschiedliche, eine sehr reichhaltige Ernte beziehen kann. Und das wird ein wichtiger Punkt, das wird sozusagen ein Punkt sein, auf den ich immer wieder zurückkomme und den ich Ihnen jetzt mal.
Ja? Mit der Telefonnummer.
Ja.
Muss man das zeitlich auch betrachten, solange es keinen Selbstwählfernverkehr gegeben hat.
Richtig.
Dann wäre meine Aussage, wenn ich nur meine Nummer sage, richtig gewesen. Hätte ich müssen noch das an Wien?
Hätte ich dann wieder. Das stimmt natürlich. Und es hat eine Analogie. Es ist zeitlich, kodiert. Und die Analogie ist tatsächlich die, dass wir ja auch, wenn wir mal zurückgehen jetzt in unseren eigenen Spracherwerb Und das ist ein Motiv, das auch in der analytischen Philosophie sowohl bei Quine als auch bei Wittgenstein immer wieder kommt. Schauen wir es doch an, wie haben wir das gelernt, wie lernen wir sprechen. Dass es notwendig ist, wenn ein Kind sprechen lernt und wenn ein Kind lernt, wie man mit Sätzen umgeht, dann wird man ihm nichts von den Seychellen erzählen können. Und das ist auf den Seychellen oder auch nur in Oberösterreich einen anderen Vorwahlcode gibt. Man wird ihm etwas erzählen müssen vom Wohnzimmer, in dem es gerade ist oder wo immer. Man wird ihm, wenn das Kind das erste Mal was erfährt vom Telefon, man könnte ihm auch immer das ganze Komplexe sagen, aber de facto ist es zum Beispiel so, es kennt nur, das stimmt natürlich auch nicht, weil mit dem Mobiltelefon schaut das heute alles anders aus, aber nehmen wir mal die Situation von vor 20 Jahren, da sind Telefone immer nur an der Wand gehangen oder aber am Tisch gestanden. Und da gibt es für das Kind zunächst mal die Nummer, die mit diesem Apparat verbunden ist, und so lernt es das. Und da ist es nicht notwendig, dass man ihm sagt, es muss sozusagen den Rest der Welt mit einbeziehen. Nun ist die interessant, also damit hängt das natürlich zusammen und das verändert sich im Laufe der Zeit. Nun ist aber, und das ist eigentlich eine sehr wichtige Sache in dem, was Sie sagen, ist man geneigt zu sagen, in diesem Zeitpunkt ist das eben richtig. In diesem Zeitpunkt stimmt es, dass die Telefonnummer, dass das die Telefonnummer ist, da brauche, das ist, es ist richtig, da brauche ich nicht die Vorwahl dazu.